Hallo und herzlich willkommen zu Barthez Calling. Barthez Calling, das ist der Podcast von Dörte Klein und Uta Kötting für die Social Network Plattform Yammer der Lufthansa Group. Die Barthez Cafeteria war vor Corona ein quirliger Ort des Austauschs und Networkens und nun lebt sie eben virtuell fort in diesem Podcast. Hier finden wir uns also weiterhin ein auf einen Kaffee und ein gutes Gespräch miteinander und auch mit spannenden Gästen und um euch zu unterhalten, zu inspirieren und vielleicht auch immer mal wieder zu fordern. Viel Spaß. Hallo, liebe Dörte, bei diesem unfassbar heißen Wetter bist du auch schon weggeschmolzen?
Absolut. Vierter Stock, Frankfurt.
Oh Gott, ja.
Innenstadt, ja. Das Eis ist nebendran in der Eisdiele. Meine einzige Rettung des Tages.
Du, ich habe gestern mit einem gemeinsamen Freund übrigens, haben wir uns dann hier aus meiner kühlen Sutterer-Wohnung rausgewagt, haben gedacht, uns trifft der Schlag, dass wir irgendwie kurz vor der Sahelzone sind. Und dann haben wir es aber geschafft, hier bis ins Aukampviertel hier in Wiesbaden, neben dem Thermalbad, da ist so eine schöne Grünfläche, wo ein Bach durchläuft.
Schön.
Sind da erstmal in den Bach eingestiegen und ein bisschen weiter unten fließt der Bach durch so ein Kneippbecken, weißt du, wo man so durchs Wasser wartet, ne? Soll ja gesund sein. Und wir wollten da gar nicht wieder weg. Also irgendwann haben wir natürlich dann doch mal Platz gemacht, weil sehr viele Mütter mit ihren Kindern da natürlich auch mal rein wollten. Aber es war so schön. Ja, es war ganz, ganz wunderbar. Du, aber genug von uns. Wir haben heute ja einen ganz tollen Gast am Start und den wollen wir gleich zu uns bitten. Und ich glaube, da freust du dich ja ganz besonders drauf, Dörte, oder?
Ja, yeah. Also für mich gibt es jetzt gerade nur ein Thema, Fußball. Also viele Frauen sind da ja nicht so aktiv, aber ich finde es einfach toll und nicht nur zu EM. Ich verfolge das ganze Jahr über und da ist natürlich unser Topgast heute der Gesprächspartner.
Da wollen wir jetzt auch gar nicht länger warten, dann bitten wir ihn mal zu uns. Hallo und herzlich willkommen, Manuel Bienefeld.
Hallo.
Schön, dass du heute bei uns bist, lieber Manuel. Also du wärst uns natürlich so oder so ein super willkommener Gast, weil du einen sehr spannenden Beruf hast und du kannst uns spannende Insights darüber geben. Aber gerade hier und jetzt und in diesen Tagen freuen wir uns ganz besonders, dass du heute bei uns an der Barthez Cafeteria mit uns einen Kaffee trinkst sozusagen. Denn du bist Sportredakteur beim ZDF. Und in diesen Tagen und Wochen leitest du das Redaktionsteam während der Europameisterschaft. Und ja, da freuen wir uns natürlich jetzt besonders, aus dir ein paar ganz coole Insights von hinter den Vorhängen auszuquetschen.
Ich freue mich auch. Ist mein erster Podcast, aber cool. Können wir ja den Kaffee nur virtuell dann miteinander trinken. Ja?
Das stimmt, das stimmt. Naja, vielleicht ändert sich das eines Tages nochmal. Also bevor wir jetzt aber natürlich detaillierter dann einsteigen, was du jetzt gerade alles Spannendes erlebst, wollen wir doch noch mal ganz kurz dich vorstellen. Du hast BWL in Mainz studiert und arbeitest seit 1996 als Redakteur. Und da seitdem hast du natürlich viele spannende Sachen gemacht. Das wirst du uns vielleicht gleich auch noch mal ganz kurz berichten. Du warst unter anderem 2011 verantwortlicher Redakteur für die Übertragung der Frauenfußball-WM in Deutschland. Du warst 2014 bei den Olympischen Winterspielen in Sochi in Russland dabei, aber ich glaube noch viel spannender. Was war dein spannendes Erlebnis bislang?
Ja, 2014 im selben Jahr durfte ich auch bei der Fußball-WM in Brasilien dabei sein, beim legendären 7:1 gegen Wahnsinn. Brasilien. Bis heute die höchste Einschaltquote, die es jemals in Deutschland gab. Da war ich verantwortlich für die ZDF-Übertragung und das war natürlich ein absolutes berufliches Highlight.
Ja, Hammer. Und Millionen von Menschen beneiden dich darum. Und nicht nur Männer, oder Dörte?
Nee, nicht nur Männer. Fußball interessiert heute auch viele Frauen und der Blick hinter den Kulissen ist natürlich besonders spannend. Ich habe auch in meiner Kindheit viermal die Woche den grünen Rasen auf dem Fernseher gehabt und habe auch so ein bisschen Halbwissen und bin mega gespannt, was wir jetzt so über die EM alles aus dir rausbekommen, Manuel.
Ja, ich kann bestimmt einiges erzählen, aber es gibt so ein paar Insider-Geschichten, da kriege ich auf den Deckel, wenn ich die dann rauslasse. Mal schauen, was ihr alles so fragen wollt.
Aber es ist ja schon cool zu wissen, dass du sie kennst. Naja, gut. Nein, wir werden dich nicht quälen, um Gottes Willen. Ja, wir kommen natürlich gleich noch auf das Aktuelle zu sprechen, also auf unser erstes Spiel gegen Frankreich und auch zu dem anstehenden Spiel gegen Portugal. Aber erzähl uns doch vorher noch mal kurz, wie entwickelt man sich denn aus einem BWL-Studium zu einem Sportredakteur? Also wie hast du denn eigentlich zum Sport gefunden? Was bedeutet der Sport für dich und vielleicht auch jetzt speziell der Fußball?
Ja, ich wollte eigentlich Sportökonomie studieren. Das hat dann nicht ganz geklappt, weil dieser Aufnahmetest doch echt sehr umfangreich war und im Turnen habe ich versagt. Und dann habe ich BWL studiert, was praktisch war, weil ich tatsächlich zeitgleich schon beim ZDF als Student dann eine Chance hatte, dort als Student anzufangen, da zu jobben. Und das habe ich mehrere Jahre gemacht und das war im Nachhinein die beste Ausbildung, die man haben kann. Da habe ich dann den Sportredakteuren über die Schulter geschaut und fand das wahnsinnig spannend. Und dann hat sich eigentlich daraus erst dieser Berufswunsch auch wirklich herauskristallisiert. Also ich habe als kleiner Junge, seit ich 8 Jahre alt bin, jedes Wochenende die Sportschau geguckt um 18 Uhr. Das war ein Pflichttermin. Als ich älter war, dann auch das Sportstudio, das später am Abend kam. Und dann siehst du plötzlich all diese Reporter leibhaftig vor dir. Ein Dieter Kürten, Bela Reti, das waren alles welche, zu denen ich aufgeschaut habe. Und plötzlich waren es Kollegen. Und das war natürlich wirklich wahnsinnig spannend. Aber man ist erstmal freier Mitarbeiter. Es war auch ein gewisses Risiko, dann mit einem abgeschlossenen BWL-Studium diesen Weg einzuschlagen. Wenn das dann schiefgegangen wäre, hätte sich das dann im Lebenslauf vielleicht auch ein bisschen komisch gemacht, wenn man dann doch plötzlich in der freien Wirtschaft wieder angeklopft hätte. Aber es hat funktioniert, zum Glück. Und Sport an sich, ja, bedeutet mir schon immer sehr, sehr viel. Ich finde das wahnsinnig spannend. Fußball, Tennis, Leichtathletik, Wintersport. Ich glaube, dass einfach Sport auch wirklich eine sehr, sehr große Bedeutung in der Gesellschaft hat. Also nicht nur für die körperliche Entwicklung, vor allem von Kindern, später natürlich auch für die Gesundheit wichtig, aber auch als Bindeglied der Gesellschaft. Also das merken wir jetzt gerade in diesen Zeiten, wo anders als im Sport kommen die Menschen so zusammen, die eigentlich sonst völlig unterschiedliche Meinungen haben und auch aus völlig unterschiedlichen sozialen Umfeld kommen. Und im Sport, der Sport verbindet, also das baut Brücken und das ist unglaublich wichtig, so als Kit für unsere Gesellschaft.
Ja, du machst das gemeinsam, wenn du selber aktiv bist und du feierst vielleicht auch gemeinsam und sitzt irgendwo. Ich habe mir gerade überlegt, wie wäre das, wenn man jetzt irgendwie nur alleine zu Hause sitzen müsste und wir noch im totalen Lockdown wären und jeder mit seinem Bier vorm Rechner. Das ist kein Vergleich zu dem, dass wir heute wenigstens wieder draußen sitzen können. Die Gemeinschaft macht schon viel aus, aber ich finde auch so das gemeinsame Erfolge feiern und alles vergessen, was so drumherum ist. Ich finde, beim Sport hast du so einen Kanal und ich finde es spannend, dass du deinen Traumjob mit dem, was dich auch privat interessiert, so verbinden konntest. Toll.
Ja, das ist ein großes Glück. Aber das stimmt genau, die Emotionen, die der Sport auch freisetzt. Ne? Das kann man ja auch nicht immer alles rauslassen. Also im Job oft gar nicht. Und beim Sport, da kommt dann alles raus. Die positiven, aber vielleicht auch die ganzen negativen Emotionen, die man die Woche über angestaut hat. Und das ist einfach ein wichtiges Ventil. Also das sieht man jetzt auch in den Übertragungen, die Fans, wie die da aus sich rausgehen. Manchmal ist man schon fast erschrocken, wie manche Leute ihre Gesichter verziehen. Aber irgendwo ist es doch auch schön, dass die Menschen da so ungehemmt sozusagen sich gehen lassen können. Und das ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt.
Was ich total cool finde, Manuel, ist, du hast zu deinem Traumjob gefunden, weil du mutig genug warst, ne, sagen wir mal, nicht den ganz sicheren Weg zu gehen. Und Dörte und ich, wir hatten in der letzten Folge eine junge Lufthansa-Kollegin zu Gast, die auch mutig war und jetzt die Lufthansa verlässt, um in einen neuen Job zu springen und die auch ein bisschen anderen Weg damals gegangen ist und eben nicht erst studiert und so das Übliche, ne, studiert und dann auf Jobsuche und so weiter, sondern sie hat erstmal eine Ausbildung gemacht, um auch erstmal reinzufinden, zu gucken, passt das und so weiter. Und ich finde das schön, dass du das jetzt quasi auch nochmal bestätigst, dass das vielleicht gar nicht so ein schlechter Gedanke ist, mal einfach das zu machen, was einem das Herz befiehlt und nicht das, was alle machen sozusagen.
Ja, das stimmt. Ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Also ich bin auch bis heute nicht fest angestellt. Ist allerdings jetzt durch die lange Zugehörigkeit doch eine gewisse Sicherheit auf jeden Fall da. Ich bin auch Vollzeit beschäftigt. Von daher hat sich das alles sehr, sehr gut entwickelt. Aber das muss, denke ich, jeder für sich so ausmachen. Aber ich finde auch, das ist für mich auf jeden Fall ein Geschenk, dass ich eigentlich jeden Tag Spaß an meinem Beruf habe. Also es gibt schon natürlich auch Tage, wo es nicht toll ist, das ist ganz klar. Der Job verändert sich auch gerade sehr, da sprechen wir vielleicht nachher auch noch drüber. Man ist nicht mehr so oft, durch Corona war das jetzt natürlich forciert, das wird aber auch in Zukunft wahrscheinlich so weitergehen, auch durch die Digitalisierung, dass man nicht immer nur noch vor Ort ist, sondern auch viele Jobs dann aus der Zentrale in Mainz macht. Da ist man dann einfach weit ab von dem Geschehen, über das man berichtet. Das ist nicht mehr das, wie es war und wie es eigentlich sein sollte. Aber macht trotzdem immer noch riesigen Spaß.
Du hast auf jeden Fall die besten Zeiten ja miterlebt.
Das
stimmt. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, was ein Sportredakteur eigentlich macht.
Ja, das ist sehr vielfältig. Also bei uns zumindest im ZDF, das ist auch das Tolle, dass ich dort arbeiten kann. Bei Privatsendern ist es vielleicht doch eher so, dass man auf einige wenige Sportarten fokussiert ist, je nach Rechtelage dann nur Fußball macht oder nur Formel 1. Und wir haben wirklich einen sehr breiten Warenkorb, wie gesagt, vorhin schon erwähnt, Wintersport, im Sommer Leichtathletik, Handball darf ich machen, Fußball immer mal wieder, Tennis, das ist einfach toll, das ist eine riesen Bandbreite. Und der Job an sich ist auch vielfältig, also ich arbeite eigentlich selten wochenlang am selben Beruf, sondern das sind immer wieder unterschiedliche Dinge, ob du als Leiter einer Sendung arbeitest, als CVD, der Tagesredaktion für die Nachrichtensendung den Sport zusammenfasst, Stücke machst, Live-Interviews machst. Und wenn ich zum Beispiel Leiter der Sendung bin, dann ist das wie so ein Projekt. Also dann weiß man genau, an dem Datum ist die Sendung mit der und der Sendezeit. Man kriegt ein Team. Je nach Größe der Übertragung bei einem Fußball-Länderspiel ist das schon sehr, sehr umfangreich. Fernsehen besteht ja aus Redaktion, Produktion und Technik. Und dann bin ich da verantwortlich bei so einer Übertragung für ein Team von mehr als 100 Leuten. Und da ist das natürlich auch sehr viel mehr Vorbereitung als bei einer kleineren Übertragung, wenn man zum Beispiel im Wintersport beim Eisschnelllaufen, sage ich mal, jetzt nur 30 Minuten Sendezeit hat innerhalb einer 12-stündigen Übertragung. Da sind wir dann ein viel kleineres Team und das ist dann auch natürlich in einer kürzeren Vorbereitungszeit gemacht. Also da gibt es sehr viele Unterschiede und ja, man plant dann inhaltlich, man überlegt, was sind die Themen für den Zuschauer, was ist spannend, müssen wir einen Beitrag vorne wegstellen zu einem Sportler, um den vorzustellen oder um ein Thema zu beleuchten oder gehen wir direkt zum Live-Reporter, zum Ereignis, man bekommt einen Wettkampfplan, muss das abstimmen mit der eigenen Sendezeit, welche Wettbewerbe zeigt man, kann ja nicht alles meistens zeigen, sondern muss dann gucken, dass man die wichtigsten Rennen oder Läufe oder so dann drin hat. Also Fußball ist zum Beispiel in der Hinsicht relativ einfach. Da weiß man, das ist ein Spiel, das beginnt um Punkt 21 Uhr und geht dann 90 Minuten mit einer Pause zwischendrin. Aber Leichtathletik zum Beispiel ist unglaublich facettenreich. Das kann man gar nicht vorhersehen, was da alles passiert im Stadion. Da sind dann mehrere Wettbewerbe gleichzeitig. Und das dann zu planen und dann auch während der Live-Sendung zu steuern, wann zeigen wir was, wann gehen wir wohin, wie lange darf das Interview sein, wann müssen die Kommentatoren wieder abgeben und all das wird eben von mir verlangt.
Beeindruckend. Das ist ja auch viel Führungsarbeit dann, ne?
Sehr viel Führungsarbeit, auf jeden Fall.
Und sind deine Kollegen dann sozusagen mehrheitlich beim ZDF angestellt oder ist das wirklich dann auch ein bunt gemischtes Team mit ganz vielen Externen, wo man selber erstmal so ein bisschen Teambuilding hat, bei jedem Projekt auch nochmal neu zusammenkommt?
Ja, wir haben schon so Teams, also je nach Sportarten, die wechseln immer mal an einzelnen Positionen, aber bleiben dann doch über die Jahre relativ fest zusammen. Also wenn ich eben bei der Leichtathletik bin, habe ich ein festes Team von Kollegen. Beim Handball ist es ein anderes Team, beim Fußball auch wieder ein anderes. Aber über die Jahre kennt man sich und da kommen dann immer mal vereinzelt neue Kollegen hinzu. Aber ich kenne die natürlich inzwischen alle und ist aber unterschiedlich. Manche sind festangestellt, manche sind frei. Manche bei der Technik vor allem kommen dann von Fremdfirmen, die kennt man dann aber mit der Zeit auch. Also es ist ein bunter Haufen in der Tat.
Hut ab, ja, 100 Menschen zu koordinieren für das, was alle interessiert, wo Millionen von Leuten am Fernsehschirm sitzen, das stelle ich mir am spannendsten vor. Dieser Adrenalinkick, genau die richtigen Schnitte und die richtigen Menschen vor die Kamera zu kriegen und sie auch wirklich zu kriegen. Also solche Dinge sind ja auch für Zuhörer jetzt spannend. Wie macht ihr das, dass ihr dann auch eine Zusage bekommt? Gibt es da Tricks?
Ja, das ist jetzt hier tatsächlich bei der EM. fast der schwerste Job, weil die Fußballer, das ist auch nochmal ein Riesenunterschied zu anderen Sportarten, die sind eben extrem begehrt. Jeder will ein Interview haben. Da sind natürlich unglaublich viele Medien hier am Start. Und beim Handball, bei der Leichtathletik ist das viel einfacher. Da freuen sich die Sportler auf die Zusammenarbeit mit den Medien, wenn sie dann einmal auch im Mittelpunkt der Berichterstattung stehen. Das ist irgendwie alles noch so auf Augenhöhe. Beim Fußball, das sind natürlich alles Profis, die sind schon mit jungen Jahren Millionäre. Die haben Social Media, bei Instagram Followerzahlen von mehreren Millionen. Die haben es in der Hinsicht gar nicht mehr nötig, sozusagen das Medienarbeit mit uns zu machen. Und das ist ein echter Kampf, auch jetzt als Rechtehalter, wenn wir Live-Sender sind, da 1:1 Interviews zu bekommen. Und das ist auch ein schwieriger Teil der Arbeit, dann in Abstimmung mit den anderen Sendern, die auch alle was wollen, da zum Zug zu kommen. Das ist ganz spannend auf jeden Fall.
Ich vermute mal viel Networking, ne?
Ja, auch, ja. Und mit der Zeit bekommt man so ein bisschen ein Gespür dafür, wann es sich lohnt, darum zu kämpfen, wann man auch mal zurückstecken muss und loslassen muss. Und das ist wie so ein Spiel, fast wie so ein Pokerspiel. Also man muss immer genau überlegen, was brauche ich wirklich für meine Sendung? Wo muss ich jetzt wirklich mal darauf bestehen, dass wir auch den Bundestrainer bekommen oder einen Topspieler bekommen? Und an welchem Tag reicht es mir jetzt auch mal, vielleicht mit den O-Tönen aus der Pressekonferenz zurechtzukommen? Und das ist dann wirklich Teamarbeit, weil dann meine Kollegen die Stücke machen wollen. Da hilft mir auch meine Erfahrung, dass ich ja selber viele Stücke gemacht habe. Die möchten natürlich immer das Bestmögliche. Die möchten natürlich am besten alles, aus dem sie schöpfen können. Aber das ist eben nicht immer möglich, alles zu bekommen.
Was bedeutet das, Stücke zu machen?
Ja, dann überlegt sich natürlich der Stückemacher ein Thema und braucht dafür Bilder, möglichst tagesaktuelle, frische Bilder und O-Töne.
Also ein Stück ist ein Beitrag.
Genau, genau. Und wenn er selber die Fragen stellen kann, ist das natürlich immer am besten. Das wären dann sogenannte 1:1 Interviews, dass er dann selbst dem Spieler gegenübersteht und selbst die Fragen stellt. Bei der täglichen Pressekonferenz, die auch im Moment virtuell stattfindet, kann man sich einwählen. Da sind aber so viele Journalisten dabei, dass man da nur, wenn man Glück hat, dann zum Zug kommt und maximal eine Frage eben stellen kann. Und ansonsten mit den Antworten, die dort gegeben werden, leben muss und daraus einen Beitrag bauen muss. Zusätzlich gucken wir natürlich auch im Fernsehen immer auf die Optik. Wir versuchen das natürlich auch immer sehr schön zu gestalten, haben da tolle Kameramänner. Und wenn man dann einen O-Ton aus der Pressekonferenz nimmt, ist das halt ein Bild, was jetzt nicht so wunderschön ist vor der Sponsorenwand. Sponsoren sind auch wichtig, das verstehen wir auch. Die müssen auch zur Geltung kommen, sonst funktioniert das alles nicht. Aber wenn wir eben ein 1:1 Interview bekommen, dann ist das meistens dann auch ein schönerer Hintergrund, der sich auch visuell dann einfach in das Stück schöner einpasst.
Super, danke dafür. So, jetzt bist du ja gerade mit der Nationalelf in München beziehungsweise in Herzogenaurach. Jetzt mal ganz kurz dein professionelles Resümee zum Spiel gegen Frankreich.
Oh ja, also ich fand sie nicht schlecht. Das war natürlich der härteste Gegner gleich zu Beginn. Und die Franzosen spielen auch wirklich fies, weil das ist so eine tolle Mannschaft. Die stellen sich aber trotzdem eigentlich die meiste Zeit einfach hinten rein, weil sie genau wissen, vorne mit dem tollen Sturm machen wir sowieso irgendwann ein Tor. Und das war wirklich schwierig. Die Portugiesen, die sind jetzt auch nicht viel schlechter. Die sind aber hinten, glaube ich, ein Ticken anfälliger, vor allem über außen. Von daher bin ich ein bisschen optimistischer, was das Spiel angeht.
Möchtest du einen Tipp abgeben?
Ist echt schwierig. Das Problem unserer Mannschaft ist, dass sie eben nicht so eingespielt sind und nicht so das super Selbstvertrauen haben wie andere Teams, die jetzt seit zum Teil wie die Italiener seit fast 30 Spielen ungeschlagen sind, die Franzosen mit dem Titelgewinn in Moskau und seitdem auch, glaube ich, nur einmal verloren. Dieses Selbstbewusstsein hat unsere Mannschaft nicht. Das heißt, wenn es gut losgeht und sie in Führung gehen, dann können die sich in den Rausch reinspielen, dann können die dann auch hoch gewinnen. Aber wenn sie eben in Rückstand geraten, so unglücklich wie gegen Frankreich, auch noch mit einem Eigentor, dann wird es ganz schwierig. Also da ist alles möglich. Ich hoffe, dass sie knapp gewinnen.
Ey, ganz kurz mal eben. Vielleicht kannst du ihn in die Mannschaftskabine reinrufen, dass Ronaldo noch nie Weltmeister war. Ja. Das habe ich neulich mal in einem Podcast gehört. Da war ich das total stimmt. Von Socken. Da ging es irgendwie um den Abschied von Karl-Heinz Rummenigge. Und dann sagte einer, ey, war aber nie Weltmeister. Genauso wenig wie Ronaldo und Messi.
Das stimmt. Aber immerhin war er Europameister.
Ja.
Vor 5 Jahren waren es ja jetzt schon her. Aber er hat auch gegen Deutschland, das ist noch viel wichtiger, eine ganz miese Bilanz. Also der hat gegen Deutschland noch kein Tor geschossen. Und ja, von daher hoffen wir mal. Aber die haben leider noch ein paar andere gute. Also André Silva von Eintracht Frankfurt kennt jeder, 28 Tore in der Bundesliga. Der sitzt bei den Portugiesen nur auf der Bank. Den hätten wir, glaube ich, ziemlich gerne im Sturm vorne.
Absolut. Also da schließe ich kurz mit der Frage an, die ja auch spannend ist. Da sind jetzt Müller und Hummels zurückgekommen in Kader, um auch vielleicht auch ein bisschen Stabilität und guten Mannschaftsmix hinzukriegen. Aber fehlt uns so ein Schweinsteiger, der die Mannschaft nach vorne bringt, der genau diese Zuversicht ausstrahlt, zu sagen, hey, wir sind ein neues Team, aber wir packen das?
Ja, das ist ja so ein bisschen die Kritik an Kroos und Gündogan, die beide herausragende Spieler sind, aber ein bisschen eher still auf dem Platz, und gerade in der Mittelfeldzentrale ist das schon gut, wenn du da so einen richtigen Leader auch nochmal hast, wie das Schweinsteiger früher war. Trotzdem, der Mannschaftsgeist scheint zu stimmen, also die Stimmung ist gut, und diese Mischung aus Erfahrenen und Jüngeren, die finde ich auch richtig. Man hätte eigentlich Hummels und Müller ein bisschen früher zurückholen sollen, so konnten sie sich jetzt wirklich nur in 2 Testspielen einspielen, und das ist ein bisschen kurz, aber dass sie zurückgeholt wurden, fand ich schon richtig.
Und wenn man jetzt so die anderen Mannschaften anschaut, wir sind jetzt mittendrin, in der ersten Phase, schwierig zu sagen, wer es bis zum Ende dann ganz nach oben schafft. Wie ist so deine Einschätzung? Also ich war von Frankreich auch sehr angetan. Portugal hat auch super performt, aber auch Italien sind ganz vorne. Hast du
Belgien
da schon ein Gefühl?
Mhm. Ja, also Belgien droht uns im Achtelfinale. Deswegen müssen sie heute unbedingt gegen Portugal gewinnen, weil wenn wir nur als Gruppendritter weiterkämen, dann ging es eben schon im Achtelfinale gegen Belgien, und da hätte ich doch größte Bedenken. Die waren sehr überzeugend jetzt, vor allem in der zweiten Halbzeit mit De Bruyne. Das traue ich ehrlich gesagt unserer Mannschaft noch nicht ganz zu auf dem Level. Aber ich bin gespannt und hoffe natürlich das Beste.
Wenn wir jetzt nochmal auf unsere Mannschaft schauen, ne? Vielleicht kannst du dich nochmal ganz kurz dazu äußern, nach welcher Logik eigentlich so eine Zusammensetzung der Nationalelf für solche Spiele erfolgt, ne? Und wie das jetzt gelungen ist, was überrascht von der Aufstellung, war das jetzt wieder typisch Löw, oder was kannst du uns dazu sagen zur Mannschaftsaufstellung?
Ja, es gab ja die große Diskussion mit Kimmich, ob er im Zentrum spielen soll oder rechts. Wir haben ja sehr, sehr viele gute Spieler, vor allem in der Offensive und im Mittelfeld, in der Abwehr, gerade auf den Außenpositionen haben wir eben keine international herausragenden Spieler, wobei sich Robin Gosens da jetzt wirklich in den Vordergrund gespielt hat, links. Rechts Lukas Klostermann ist da ein verlässlicher Spieler, aber eben nicht herausragend. Deswegen hat der Bundestrainer Kimmich dorthin gestellt, der aber eigentlich viel lieber im Zentrum spielt und dort auch die beiden letzten Jahre sehr erfolgreich bei Bayern gespielt hat. Das ist immer ein gewisses Risiko, wenn man eben sowas so kurz vorm Turnier verändert. Und grundsätzlich finde ich es richtig, weil man damit mehr herausragende Spieler auf dem Feld hat. Aber man bringt dann trotzdem natürlich so eine, ja, die Architektur der Mannschaft so ein bisschen durcheinander. Und das wird sich heute zeigen. Also, wie gesagt, Frankreich war wirklich auch ein harter Brocken, weil die defensiv einfach so dicht standen, war es unglaublich schwer, da Tiefe in den Räumen zu erzeugen. Das wird hoffentlich heute besser gelingen gegen die Portugiesen. Und wie man so eine Mannschaft zusammenstellt, also klar, man muss sich immer überlegen, wenn man einen Toni Kroos, der den Rhythmus eines Spiels bestimmen kann, der ein sehr, sehr sicherer Passgeber ist, klonen würde und man hätte 11-mal Toni Kroos, dann hätte man eine ganz schlechte Mannschaft. Das sagt er selber. Das funktioniert nicht. Man braucht eben, wie in einer Firma auch, bei einem Projekt, einfach ein tolles Team macht aus, dass jeder mit seinen unterschiedlichen Stärken und auch Schwächen optimal miteinander harmoniert. Und das ist die Kunst eines Trainers, da eben die richtige Mannschaft auf den Platz zu bringen und dann noch die richtige Taktik je nach Gegner auszuwählen. Das wird eben sehr diskutiert. Das ist ja auch das Spannende am Fußball, dass man zu Hause 80 Millionen Bundestrainer hat, die es alle besser wissen. Bin sehr gespannt, wie die Mannschaft jetzt heute, mit welchem Matchplan sie da reingeht. Aber ich glaube, er wird nicht viel verändern gegenüber dem Frankreich-Spiel. Ob das dann die richtige Entscheidung war, werden wir nachher sehen.
Was denkst du, wie viel Einfluss hat das Umfeld? Also dieses erste, das Abschotten, das zweite, die Psychologen, die dabei sind, so nochmal das Wohlfühlen der Mannschaft, vielleicht auch die Anwesenheit der Spielerfrauen während des Turniers. Also wie viel macht das, vielleicht auch in Prozent, aus zu der echten Performance? Weil spielen können die alle. die Taktik besprechen die in der Vortrainingsrunde und, wie du sagst, versuchen sich aufeinander einzustellen. Ich bin mal ganz neugierig. Was erlebst du so in diesen Vorbereitungsphasen?
Ja, die Spielerfrauen sind nicht dabei. Also das hat jetzt auch mit Corona zu tun, dass sie da ja eine Blase erzeugt haben. Und das wäre natürlich jetzt kontraproduktiv, wenn jetzt jeder ständig noch Besuch bekäme. Also das ist natürlich auch für den Teamgeist nicht so ganz einfach, wenn man dann ja über mehrere Wochen so eng aufeinander hängt und eben nicht mal abends zu seinen Lieben irgendwie kann und mal ein bisschen abschalten kann. Man ist ständig jetzt in diesem Umfeld mit den Teamkollegen, wo man sich natürlich mit dem einen oder anderen noch besser versteht als mit anderen, aber das scheint alles ganz gut zu funktionieren. Und ja, da ist ein riesiges Team hinter dem Team mit Physiotherapeuten, selbst ein Psychologe, Mentaltrainer. Viele Gedanken werden sich gemacht, damit eben kein Lagerkoller aufkommt, wie die Spieler dann sich die Zeit auch abseits des Fußballplatzes vertreiben können mit Paddeltennis, mit Beachvolleyball. Es werden natürlich dann Mannschaftssitzungen, Videositzungen gemacht mit Analysen des vorherigen Spiels und mit Videostudien vom kommenden Gegner. Also da sind die Spieler schon sehr beschäftigt. Das gab es früher alles so nicht in dem Umfang. Ich denke aber manchmal bei der deutschen Mannschaft, ich finde es oft einen Tick zu verkopft. Also wenn ich mir da so andere Teams ansehe, die da immer so ein bisschen mehr Lockerheit auch versprühen, das finde ich auch ganz wichtig, da so diese Balance zu finden. Extrem sind da, finde ich, auch immer die Amerikaner, wenn die zu irgendwelchen Großereignissen kommen bei Olympischen Spielen, mit welchem Selbstbewusstsein da diese Sportler da antreten und sagen, ich bin der Beste und ich rocke das jetzt hier, und wir Deutschen sind dann doch immer mal ein bisschen schneller mit Selbstzweifeln am Start. Das ist, glaube ich, so das, was uns so ein bisschen fehlt. Aber das bezieht sich genauso auf die Bevölkerung, auf die Fans, auf die Medien, die natürlich auch immer gleich das Haar in der Suppe suchen und da auch nicht bedingungslos hinter der Mannschaft stehen. Das ist einfach so ein bisschen unsere Mentalität, denke ich.
Deshalb ist die Blase vielleicht auch manchmal für was gut, wenn man sich mal so zurückziehen kann, sich wieder sammelt, sich bestätigt fühlt. Wir sind auf einem guten Weg und heute gibt's noch was zu optimieren. Nicht anders ist es ja im beruflichen Umfeld, in der Wirtschaft auch. Es gibt Projekte, die laufen gut, oder da hat man mal ein Thema eingeführt, was super funktioniert, und am nächsten muss man es dann optimieren. Ich glaube, diese Blase und das, was jetzt anders gemacht wird, da haben die schon viel gelernt aus 2018, oder?
Ja, absolut. Also da stimmte das Umfeld nicht, das Quartier, da kam keine gute Stimmung auf. Da haben sie sich viele Gedanken gemacht und das ist jetzt deutlich besser. Aber letztendlich hängt es natürlich an den sportlichen Ergebnissen. Wenn du mit einer Niederlage ins Turnier startest und im zweiten Spiel auch schon wieder so einen schwierigen Gegner hast, dann ist der Druck natürlich trotzdem sofort immens. Das sind die aber gewohnt. Das sind alles Top-Profis auf höchstem Niveau. Ich meine, wir haben 8 Spieler von Bayern München, die letztes Jahr die Champions League gewonnen haben. 3 Spieler von Chelsea, die dieses Jahr die Champions League gewonnen haben. Also daran sollte es auch nicht scheitern. Das ist ein toller Kader. Und von daher ist auch alles möglich, aber in Deutschland ist man halt auch verwöhnt. Wir erwarten eigentlich immer den Titel. Die Engländer warten seit 1966 auf einen Erfolg. Und Joachim Löw zum Beispiel hat ja bis auf Moskau 2018 immer das Halbfinale erreicht. Das ist ja schon eine irre Leistung. Und da muss man manchmal auch mit ein bisschen weniger zufrieden sein. Ich glaube, das sind die Fans auch, wenn die Leistung stimmt, wenn man einfach sieht, dass die Spieler alles geben. Und das war zumindest gegen Frankreich der Fall.
Und ist es für euch jetzt schwieriger geworden, in dem ganzen Umfeld mit den jungen Spielern zu arbeiten? Also ist dann Generationswechsel auch in der Zusammenarbeit zwischen euch als Fernsehteam und dieser Mannschaft?
Ja, das ist ganz interessant, die Frage. Das stimmt tatsächlich, weil die jungen Spieler doch viel mehr schon über diese sozialen Medien kommunizieren. Die haben da auch durch eigene Berater natürlich sehr professionelle Accounts mit sehr vielen Followern. Und für die ist diese klassische Medienarbeit einfach nicht mehr so wichtig mit dem Fernsehen. Da gibt's in der Tat Unterschiede.
Erzähl mal, welche?
Ja, also ich sag mal auch Mesut Özil, der jetzt nicht mehr dabei ist, der hat gar nicht mehr mit uns Medien gesprochen. Der hat nur noch über seinen Instagram- und Twitter-Account kommuniziert. Jetzt bei den jüngeren Spielern, manche machen das gerne, ich finde das auch aufregend, weil die noch gar nicht so viele Fernsehinterviews bei so einem großen Turnier zumindest gegeben haben. Robin Gosens ist da zum Beispiel wirklich sehr erfrischend. Der kam ja über Umwege überhaupt erst in die Nationalmannschaft. Das ist eine tolle Geschichte, hat auch ein eigenes Buch schon darüber geschrieben, jetzt im Lockdown. Da war er ja auch sehr betroffen, weil er in Bergamo spielt, wo das ganze Jahr in Europa zumindest losging. Und der guckt da auch wirklich über den Tellerrand hinaus und kann sehr, sehr erfrischend im Interview erzählen. Andere sind da ein bisschen ängstlicher auch. Also da habe ich auch mal oft das Gefühl, die vermuten immer, dass wir Medien ihnen was Böses wollen und nur darauf lauern, dass sie sich verplappern und irgendwas sagen, wo man eine Schlagzeile draus produzieren kann. Das stimmt ja leider auch für manche Medien. Ich denke, wir arbeiten so nicht. Wir machen das ein bisschen seriöser, aber es gibt eben viele, viele Boulevardmedien und auch viele Online-Plattformen, die müssen natürlich Aufmerksamkeit und Klicks erzeugen. Wir haben das Glück, dass wir jetzt als Erstrechtehalter sowieso wahnsinnig viele Zuschauer vom Fernseher haben, die einfach die Spiele gucken wollen und in dem Umfeld berichten können. Und andere, die das nicht haben, die müssen ja irgendwie versuchen, dass die User ihre Webseite anklicken und dann wird natürlich wirklich oft aus einer Mücke ein Elefant gemacht und das wiederum sorgt dafür, dass eben viele Spieler sich dann auch zurückziehen und dann lieber gar nichts mehr sagen oder nur noch Plattitüden von sich geben, wo sie wissen, da kann jetzt keiner mir einen Strick draus drehen und eigentlich wollen wir ja, dass möglichst authentisch, ehrlich erzählt wird. Das erreicht man leider nur noch selten, aber Robin Gosens ist eben da ein Positivbeispiel.
Haben sich darüber hinaus, jetzt mal abgesehen von der Mehrnutzung der sozialen Medien, die Spielerpersönlichkeiten so ein bisschen dahingehend verändert, dass es nicht nur um Sport geht und dass es ihnen auch wichtig ist, zu demonstrieren, dass es auch nicht nur ums Geldverdienen geht, sondern auch um gesellschaftliche Themen? Also ich habe jetzt neulich gerade erst über Leon Goretzka gelesen, der sich ja sehr gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit stark macht, aber auch gegen die Diskriminierung von homosexuellen Spielern und da auch viel drüber spricht. Hat sich da was verändert gegenüber früheren Generationen?
Definitiv. Also ich glaube, das ist aber auch eine Generationenfrage. Das spiegelt die Fußballnationalmannschaft eigentlich auch nur die Gesellschaft an sich wieder. Also ich finde die jetzige Generation toll. Ich erlebe das ja auch bei meinen Kindern, die sich irgendwie da schon viel mehr Gedanken machen über Themen wie Rassismus, Gleichberechtigung, diese ganzen Gender-Themen. Das war früher ein bisschen anders. Also so in den 90er Jahren, hatten natürlich das Glück, so in die Wende und Glasnost reinzukommen. Und da waren wir aber irgendwie doch auch so ein bisschen so eine Partygeneration und so in manchen Dingen auch ein bisschen oberflächlich. Und da hat sich ein bisschen was geändert, finde ich. Also was den Klimawandel angeht, die Nachhaltigkeit, da muss ich mir oft von meinen Kindern schon anhören, dass wir da doch mal ein bisschen Müll reduzieren sollten und all diese Dinge. Und da sind die Nationalspieler auch nicht anders. Also auch da gibt es natürlich Unterschiede, aber eben Leon Goretzka, Joshua Kimmich, das sind auch ganz helle Köpfe. Joshua Kimmich hat ein Abi gemacht von 1,7 und die haben letztes Jahr in der Corona-Krise da auch direkt so eine Initiative gegründet und engagieren sich da sehr. Und das sind tolle Vorbilder. Die wissen einfach um ihre Vorbildfunktion. Die können natürlich auch wirklich was bewegen, haben erstens viele Fans, zweitens auch noch Geld und Kontakte. Da kann man ja viel mit anstellen. Und das haben, glaube ich, die Fußballer früher, da gab es vereinzelt Positivbeispiele, aber in der Masse sicherlich nicht so gemacht.
Und trotzdem ist beim Fußball schön, dass es so bunte Persönlichkeiten sind, ne? Also so ein Franck Ribéry in München als Spieler, der so komplett anders ist als alle anderen und immer für irgendwelche extra Würste in Anführungsstrichen in der Presse ist und das macht's ja dann auch irgendwie bunt wieder. Aber eben halt auch der gesellschaftliche Wandel. Total spannend. Fußball verbindet, zurück zu dem, wirklich, wirklich alle.
Ja, also 2006 durfte ich auch miterleben, das Sommermärchen. Das war einfach toll, ne, für unser ganzes Land, wie wir dann uns da präsentieren konnten. Ich erinnere mich, wie ich früher nach dem Abi Interrail gemacht habe und alle, die man da kennengelernt hat, hatten stolz ihre Nationalflagge auf dem Rucksack, nur wir Deutschen nicht. Und irgendwie 2006 war es dann tatsächlich mal so ungezwungen und man konnte mit der Deutschlandfahne umherwedeln und hatte kein schlechtes Gewissen und wir waren einfach tolle Gastgeber. Das hat sich leider ja ein bisschen wieder nach der Flüchtlingskrise in eine leider schlechtere Richtung wieder verändert, so in den politischen Debatten. Da finde ich, sind wir jetzt leider nicht mehr so, wie wir uns noch 2006 präsentiert haben. Aber der Fußball und der Sport hat da eben wirklich eine ganz große Bedeutung und Rolle. Und man wünscht sich natürlich, dass dann vor allem bestimmte Menschen nicht nur dann mit einem schwarzen Nationalspieler mitjubeln, wenn er ein Tor für Deutschland schießt, sondern ihn auch sonst eben gut finden und einfach, dass die Hautfarbe ja gar keine Rolle spielen sollte. Da gab es jetzt oder gibt es gerade übrigens eine sehr, sehr sehenswerte Dokumentation im ZDF, Schwarze Adler, habe ich gerade gestern Abend geschaut. Das geht im wahrsten Sinne unter die Haut, wenn man sieht, wie in den 80er, 90er Jahren der Rassismus in den Stadien allgegenwärtig war und wirklich nicht nur vereinzelt oder mehrere hundert, sondern Tausende skandiert haben mit Affenlauten. Und das Schlimme war, dass der Rest eben dazu geschwiegen hat. Das hat ja gar keine Skandale ausgelöst. Und das ist zum Glück heute undenkbar, dass das zumindest so unwidersprochen passiert. Da hat sich schon vieles verändert, aber es muss sich eben auch noch weiter verändern. Aber da glaube ich ganz doll an die nachrückende Generation. Ich glaube, die sind schon so zusammengewachsen durch das Internet, dass das für die absolut zweitrangig ist, wie jemand aussieht.
Also bevor wir hier zum Ende kommen, Manuel, müssen wir dich natürlich noch mal kurz zum Karriereende von Jogi Löw befragen. Denn bei aller Kritik hat Löw ja doch eine Fußballära geprägt und hat den deutschen Fußball sehr deutlich nach vorne gebracht. Und kam jetzt sein Rückzug aus dem aktiven Fußball vielleicht trotzdem zu spät? Oder ist aus deiner Sicht die Übergabe an Hansi Flick nach der EM jetzt doch die perfekte Lösung?
Ja, auf dem Papier schon. Also das ist jetzt ein Glücksfall für den DFB, dass Hansi Flick jetzt übernimmt, dass er jetzt frei wurde. Und da mache ich mir keine Sorgen, was die Zukunft angeht. Jogi Löw hat herausragende Arbeit geleistet. Ich bin mir jetzt auch nicht so ganz sicher, ob jetzt nicht vielleicht bei diesem Turnier nochmal so ein frischer Impuls gut getan hätte. Zum Beispiel ein Stefan Kunz, der gerade mit der U21 jetzt wieder Europameister wurde. Wenn der jetzt hier frisch reingekommen wäre, hätte vielleicht durchaus was bringen können, weil wir kennen das auch das aus dem Job, wenn man zu lange immer mit demselben Team arbeitet und demselben Chef und eigentlich schon im Schlaf weiß, was dann da für Ansagen kommen, dann ist das vielleicht irgendwann etwas abgenutzt. Andererseits macht Joachim Löw hier wirklich nochmal einen sehr, sehr motivierten Eindruck und die Spieler sagen auch alle im Interview, dass sie ihm folgen, dass sie ihm einen bestmöglichen Abschied bereiten wollen. Von daher ist es schwer zu beantworten. Aber es ist natürlich auch nicht leicht, wenn man auch in der Öffentlichkeit jetzt schon so einen Gegenwind hat und eigentlich alle sagen, den wollen wir nicht mehr und da muss jetzt mal jemand anderes ran. Nur wenn sie ihn schon nach der Spanien-Niederlage entlassen hätten, wer wäre dann eingesprungen? Ja, Stefan Kunz wäre sicherlich eine Alternative gewesen. Aber ich finde es eigentlich grundsätzlich richtig, dass man ihm auch nochmal, das hat er auch verdient, nochmal diesen Abschied bietet. Und noch bin ich auch halbwegs optimistisch, dass es zumindest ein gesichtswahrender Abschied wird, dass sie in die K.O.-Runde kommen und vielleicht gegen dann einen stärkeren Gegner nach einem guten Spiel ausscheiden. Also für einen Titelgewinn wird es nicht reichen. Ist aber auch die Frage, ob das jetzt mit der Mannschaft, die eben im Umbruch ist, unter einem anderen Trainer gereicht hätte. Aber mit Hansi Flick können wir da jetzt was aufbauen wieder für die nächsten Turniere und da bin ich zuversichtlich, dass die Mannschaft dann auch wieder wirklich auf Augenhöhe mit den Allerbesten mithalten kann.
Und du bist mit Hansi Flick schon sozusagen über Bayern München und alle anderen Ecken verbandelt und das wird wahrscheinlich dann auch reibungslos in der Zusammenarbeit dann mit dem nächsten Trainer weitergehen als Profi, oder?
Ja, also Hansi Flick war ja eine Zeit lang wirklich der meist unterschätzte Mann im Fußball-Profisport. Immer in der zweiten Reihe, immer als Co-Trainer ja schon bei dem WM-Gewinn dabei. Und als er dann bei Bayern auf Niko Kovac folgte, hat ihm ja keiner zugetraut, was dann folgte. Also war ja unglaublich, wie er diese Mannschaft wieder in die Spur gebracht hat und mit einigen wenigen Stellschrauben, an denen er gedreht hat, daraus ein unschlagbares Team geformt hat mit 6 Titelgewinnen in der letzten Saison. Also das ist sicherlich ein Vorbild auch für viele andere Führungspersönlichkeiten, wie man eben ohne alles über den Haufen zu schmeißen, ohne zu sagen, jetzt komme ich, jetzt mache ich alles neu, einfach nur wirklich einen Blick dafür hat, dass manchmal nur ganz kleine Rädchen sind, an denen man drehen muss und schon funktioniert die Maschine. Also das hat er wirklich bewundernswert gemacht und das traue ich ihm jetzt auch bei der Nationalmannschaft zu.
Aber was mich interessierte war, ist da eigentlich auch schon eine, in Anführungsstrichen, Maschinerie dahinter, dass man diesen Übergang auch aus eurer Redakteurssicht, aus der Pressesicht smooth hinbekommt und auch jetzt schon an übermorgen denkt und da dran ist?
Ja, da sehe ich keinen großen Unterschied. Also Hansi Flick ist ja auch sehr, sehr eng mit Joachim Löw befreundet, war eben viele Jahre sein Co-Trainer, war Sportdirektor beim DFB. Da wird sich in der Medienarbeit, glaube ich, nicht viel ändern. Die wird aus anderen Gründen, glaube ich, nicht einfacher werden in den nächsten Jahren, weil es einfach immer mehr Konkurrenz gibt. Früher gab es nur ARD und ZDF, die sich um die Rechte da gekümmert haben und dann kamen die Privatsender dazu und jetzt hast du auch noch zum Beispiel Magenta Sport von der Telekom, die jetzt die Rechte für die nächsten Turniere gekauft haben, also der Wettstreit unter den Medien wird immer größer werden, Amazon, Apple, die spielen dann auch da alle noch mit, von daher wird die Medienarbeit sicherlich nicht einfacher, aber das hängt nicht an Hansi Flick.
Manuel, mit Blick auf die Uhr, weil du gleich noch eine Live-Schalte hast, wahrscheinlich müssen wir dich doch noch mal einladen nach der EM, weil wir haben noch ganz viele Themen offen, insbesondere natürlich, was das Thema Teamkultur und Teamcoaching und so weiter angeht. Aber deswegen, bevor du uns hier entwischst, müssen wir natürlich mit dir noch unsere Rubrik arbeiten und die lautet 3 Fragen an. Deswegen die Frage an dich. Also wenn du einem Sportler 3 Fragen stellen dürftest, welcher Sportler wäre das oder welche Sportlerin natürlich und wie würden deine Fragen lauten?
Ja, da habe ich mir zu überlegt, dass ich es eigentlich gerne umdrehen würde und würde gerne 3 Sportlern eine Frage stellen. Weil meine Hauptsportart ist Tennis, die ich selber wahnsinnig gerne spiele von klein auf. Und da leben wir gerade in einer unglaublichen Zeit, weil wir 3 Spieler aktiv zur gleichen Zeit haben, die eigentlich die besten aller Zeiten sind.
Fantastisch, ja.
Djokovic, Nadal und Federer. Und die 3 mal gemeinsam interviewen zu können, das wäre natürlich ein absolutes Highlight und ihnen die Frage zu stellen, ob sie dieses unglaubliche Niveau eben möglicherweise tatsächlich nur erreicht haben, weil es die beiden anderen jeweils noch gibt, die ihnen als Konkurrenten so einen Druck gemacht haben. Also ich glaube, das ist wirklich ein Beispiel dafür, wie man seine Grenzen nach oben verschieben kann, eben weil es noch andere gibt, die genauso gut sind. Und weil sonst denkt man ja immer, wenn man alles schon erreicht und alles schon gewonnen hat, wie soll man sich dann immer wieder neu motivieren? Aber die 3, die schaffen das. Und jetzt war ja gerade in Paris ein Halbfinale zwischen Djokovic und Nadal mit einem Satz, der 90 Minuten dauerte. Das war das Beste, was ich je im Tennis gesehen habe. Und das ist Tennis von einem anderen Stern. Da denke ich immer, wenn ich selber Tennis spiele, oh mein Gott, was mache ich da eigentlich? Das hat ja gar nichts mit dem zu tun, was die da spielen. Also
das darf man nicht vergleichen. Aber ich war wirklich froh, dass er nur über 4 Sätze gegen das Spiel, weil ich hätte das natürlich nicht ausgehalten. Das war die Hölle. Also wirklich total toll. Ach Manuel, das war so schön mit dir. Also wir brechen jetzt nur ungern ab, aber wir entlassen dich jetzt natürlich, damit du deinen Dienst tun kannst. Und ja, wir freuen uns über alles, was das ZDF uns an tollem Fußball übermittelt und hoffen, dass wir dich nochmal sprechen können irgendwann, vielleicht nach der EM. Gib uns mal ein Zeichen, wann du mal wieder Zeit hast, dann vielleicht mit einer ein bisschen stabileren Internetverbindung. Allerletzte Frage, gibt es irgendeine Nachricht, die du gerne mal der Welt verkünden würdest, vielleicht auch unabhängig vom Sport?
Ja, in der Tat. Also das wäre einfach wirklich schön, wenn wir es schaffen, gemeinsam diesen Planeten auch für die nachfolgende Generation noch lebenswert zu erhalten. Das wäre die schönste Nachricht, wenn sich wirklich die großen, die wichtigsten Nationen und Politiker da endlich mal einig sind. Ich bin da jetzt schon sehr optimistisch, nachdem Trump weg ist, dass ja zumindest wieder Gespräche geführt werden. Und so langsam, leider viel zu spät, aber doch so langsam alle begreifen, dass die Uhr da tickt und vieles werden wir gar nicht mehr wieder gut machen können, was jetzt schon an Entwicklungen in Gang gesetzt wurde. Aber da wünsche ich mir sehr, dass wir die Nachricht mal verkünden, dass jetzt doch alle an einem Strang ziehen und zumindest versuchen, ab jetzt alles zu tun, damit wir auch eben für unsere Kinder noch eine gute Welt hinterlassen.
Da reihen wir uns ein. Danke. Dann wünschen wir noch viel Erfolg für die EM. Toi, 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 für tolle Berichte, gute Kontakte und genau den richtigen Moment im Interview.
Ja, nach der WM, nach der EM ist vor Olympia, dann können wir uns gerne auch nochmal sprechen.
Klasse, super,
wunderbar.
Tschüss.
Alles Gute, tschüss. Manuel. So, Dörte, hast du jetzt genug vom Fußball gehört? Sind deine dringendsten Fragen beantwortet worden?
Die dringendsten schon, aber meine Liste hier zu Hause hat noch mindestens 20 weitere.
Ja, auf jeden Fall, klar.
Naja, aber also schöner Einblick. Was ich besonders spannend fand, war der Teil junge Spieler, anderer Umgang mit Medien, Selbstverständlichkeit, auch andere Themen mit in die Celebrity-Fan-Ebene zu bringen, wie das Thema Rassismus und Umgang miteinander. Beeindruckend, was er so anderes erlebt, wenn man so vergleicht zu ganz früher.
Ja, auf jeden Fall. Und da müssen wir dann nochmal irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt unbedingt mit ihm einsteigen. Was ja schon auch spannend ist, ist einfach mal zu erfahren, was so ein Redakteur eigentlich macht, ne? Und worauf es ankommt. Und wir hatten ja leider ziemliche Internetprobleme, beziehungsweise ich glaube, bei ihm im Hotel war das Internet etwas schwach. Das heißt, wir haben teilweise gar nicht ganz richtig gehört, was er gesagt hat. Aber er hatte dann zwischendurch mal in einer Pause, wo wir versucht haben, ja wieder zueinander zu finden, hat er uns ja so nett erzählt, was das alles für Konsequenzen hat, ne? Also auch, wie dynamisch jetzt diese Zeit ist während der EM, dass je nachdem, gegen wen wir gewinnen oder verlieren und gegen wen wir dann wieder antreten und wo das dann stattfindet und dass dieser ganze Tross dann da irgendwie hinkommen muss und dass man dann, ob man dann da Flüge gebucht kriegt oder nicht und so weiter und so fort, dann muss das alles da aufgebaut werden und je nachdem, wohin man da kommt, sind da unterschiedliche Voraussetzungen etc. pp. Also das fand ich jetzt auch wahnsinnig spannend und da müssen wir unbedingt zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mit ihm drüber reden, ne?
Das machen wir. Und was mir nochmal wichtig ist, mitzugeben am Rande dieser Folge, ich war sehr beeindruckt von der Art und Weise, wie reportiert wurde, als der Unfall passiert ist mit dem dänischen Eriksen.
Ja.
Und das war, glaube ich, ZDF. Ich habe Bela Reti nochmal im Fernsehen gesehen, abends bei Markus Lanz und war sehr beeindruckt von der Professionalität, von der Reflektiertheit des Senders, von der Notlösung und konnte mir nur vorstellen, wie tatsächlich dann 100 Menschen auch in dem Moment einfach geschockt sind und trotzdem so professionell reagieren. Ich habe es jetzt auch nicht mehr angebracht, weil ich einfach dachte, die Stunde ist dann auch zu schnell rum. Ja. Aber an dieser Stelle nochmal toll, super und Respekt vor der Leistung.
Echt. Ja, guter Punkt, Dörte. Absolut, stimmt. Da vielleicht können wir das dann nochmal nachvollziehen, wenn wir dann nochmal mit ihm sprechen. Super, also immer wieder spannend, muss ich sagen, Einblick in ein anderes Berufsbild zu bekommen. Spannend immer wieder zu hören, wie Menschen in ihrem Beruf finden. Und das vielleicht auch nochmal der Appell an alle Menschen da draußen, ne, unbedingt ja sich auf den Weg zu machen, der einem die eigene Intuition eingibt, ne, und da nicht so sehr auf das zu hören, was einem andere ins Ohr flüstern.
Und der Bogen zurück zu Christoph Quarch, Begeisterung.
Ganz genau. Da war sie. Oh ja, Begeisterung. So wichtig. So, ich kann dir mit ganz großer Begeisterung berichten, dass ich morgen in Urlaub fahre und mich wahnsinnig freue. Das Bekloppte ist nur, dass in der Woche, wo ich jetzt mal verreise, und das ist ja auch nur innerhalb Deutschlands und in Österreich, eine Regenwoche angesagt ist, was man sich jetzt mit Blick nach draußen gar nicht vorstellen kann. Aber es ist so. Naja, vielleicht ist es ganz erfrischend. Ich denke mal, zwischendurch wird auch mal die Sonne scheinen. Insofern alles nicht so schlimm.
Für dich scheint immer die Sonne, Uta.
Ach, danke, Dörte. Was hast du denn vor am Wochenende?
Du, hier, ich bin in Frankfurt und Umgebung. Ich schaue, was ich noch ein bisschen, so wie du, auch draußen machen kann, wann es kalt genug ist. Und den Rest der Zeit ein paar Dinge zu Hause. Nichts wirklich Spannendes, aber das ist auch mal ganz gut.
Total. Naja, man muss ja richtig vorsichtig sein. Also jetzt in der prallen Mittagshitze rausgehen, ist tatsächlich nicht ganz so trivial. Ne? Aber wir wollen uns nicht beschweren. Wir lieben natürlich die Wärme und die Sonne.
Alles Lichtschutzfaktor 50 und ich, wir sind gute Freunde zwischen April und September. I live with it seit Kindheitstagen.
Ja.
Jetzt ist halt die Hauptzeit der Sonnencreme-Industrie.
Definitiv, die wollen wir auch gerne unterstützen. Gut, Dörte. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende.
Das wünsche ich dir auch und schönen Urlaub.
Dankeschön. Bis dann.
Bis dann.